Warum? Warum ich? Warum jetzt? Warum stecke ich gerade in dieser Situation, wo ich keinen Ausweg habe, keinen Ausweg sehe? Vielleicht sind alle Bewerbungen abgelehnt und ich bin immer arbeitslos. Oder warum muss es jetzt so sein? Vielleicht trage ich die Folgen von meinen Fehlern, okay, aber trotzdem sind diese Folgen ganz schön hart. Vielleicht ging es nicht anders. Oder einfacher, leichter. Oder warum haben es die Nichtchristen anscheinend einfacher? Warum gibt es so viele Kriege auf der Erde? Warum diese Attentate oder dieser Tsunami oder so viele andere Katastrophen? Die Kinder stellen auch sehr oft Warum-Fragen. Warum ist der Himmel blau? Oder warum ist das Gras grün? Oder andere Fragen. Solche Fragen kennen wir alle. Und heute soll es um unsere Warum-Fragen an Gott gehen. Vor ungefähr einem Jahr hatte ich einen Deutschkurs mit Flüchtlingen in Döbeln. Und da war der Kurs schon ein paar Monate angefangen. Und irgendwann öffnete sich die Tür und da kam ein Mann rein und wollte an dem Kurs teilnehmen. Das war ein offizieller Kurs vom Bundesamt, Ministerium angefangen. Und da kann natürlich nicht jeder rein. Man muss sich erstmal anmelden, man muss gefragt haben und durch den offiziellen Weg gehen. Und dieser Mann fragte, warum darf ich nicht teilnehmen und Deutsch hier mit den anderen lernen? Warum? Warum? Warum dürfen die anderen und ich nicht? Die Antwort war schwer. Ja, ich habe versucht, so zu erklären. Man kann nicht einfach so teilnehmen. Man muss sich offiziell anmelden. Der Kurs hat schon seit vielen Wochen begonnen. Ja, und der Mann steht da und fragt, warum? Warum geht es nicht? Warum kann ich nicht teilnehmen? Der fragt, warum? Versteht meine Antworten nicht und geht nicht. Und ich stehe da und muss ihm den Ausgang zeigen und sagen, ich würde Ihnen gern helfen, aber es geht leider nicht. Sie können leider nicht teilnehmen. Ja, es war schwer. Und das sind so Warum-Fragen, wo man sagt, ich würde gern helfen, aber es geht nicht und der andere versteht die Antwort auch nicht. Ein paar Wochen zuvor hatte der Rocco über die 10 Jungfrauen gepredigt. Und ich habe mich daran erinnert. Es geht um die 10 Jungfrauen und 5 davon sind töricht. Geht's? Ja. Und sie fragen am Ende, Herr, öffne uns. Sie wollten rein, kamen aber zu spät. Vielleicht hätten sie jetzt 5 Jungfrauen auch gefragt, warum dürfen wir nicht rein? Warum machst du die Tür nicht auf? Gott, warum? Warum? Wir wollen doch rein. Vers 12 steht in Matthäus 25, der Herr aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wenn Jesus seine Braut, die Gemeinde, holen wird, dann werden bestimmt viele sich diese Frage stellen. Warum? Warum nimmst du mich nicht mit? Ich habe doch so viel für dich getan, ein gerechtes Leben geführt, für gute Werke, Geld gespendet, den Armen viel Geld gegeben und so weiter und so weiter. Warum kann ich nicht rein? Sie werden da stehen, wie der erste Mann und die 5 törichten Jungfrauen, fragend, ohne den Grund zu verstehen. Seit dieser Begegnung mit diesem Mann in dem Deutschkurs beschäftigt mich diese Warum-Frage. Vielleicht ist es auch eine Frage, die dich beschäftigt. Deshalb möchte ich auch am Ende von der Predigt möchte ich ein bisschen Zeit lassen. Und vielleicht, wenn du auch so eine Situation erlebt hast, auch so eine Warum-Frage hattest, möchte ich ein bisschen Zeit lassen, damit du auch vielleicht nach vorne kommen kannst und das auch erzählen kannst. Wie bist du damit umgegangen? Hast du vielleicht eine Antwort bekommen? Überleg es dir wegen dieser Stunde und was du hörst. Und vielleicht kannst du am Ende als Antwort auf die Predigt nach vorne kommen und deine Geschichte erzählen. Das wäre schön. Das Wort Warum findet man um die 300 Mal in der Bibel. Und ich möchte also mit euch nur 4 ausgewählte Situationen aus der Bibel betrachten und dann damit auch 4 Eigenschaften Gottes sehen. Wir werden sehen, manchmal gibt es Antworten, die uns helfen können. Manchmal gibt es auch leider keine Antworten. Aber schön zu wissen ist, Gott fragen darf man immer. Die erste Situation, die ich genommen habe, habe ich genannt eine scheinbar ausweglose Situation. Situation, wo man keinen Ausweg sieht. Steht in 2. Mose 14. Es geht um den Volk Israel. Das Volk Israel ist gerade aus Ägypten geflohen. Gott führte es bis zum Roten Meer, aber dahinter kommen schon die Ägypter, die dem Volk Israel nachjagen. Israel ist gefangen. Vorne das Meer und hinten die Ägypter. Was sollen sie jetzt tun? 2. Mose 14, Vers 11 bis 13. Lesen wir. Und sie sagten zu Mose, hast du uns deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist es nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das Volk klagt Mose an, indirekt auch Gott. Sie sagen, warum müssen wir in diese ausweglose Situation stecken? Wenn wir sterben sollen, wäre es besser in Ägypten gewesen. Und warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Das wollten wir sowieso nicht und das hatten wir auch gesagt. Also lieber die Ägypter dienen, als hier in der Wüste sterben. Ja, warum überhaupt diese ganze Expedition? In unserem Leben gibt es manchmal auch diese scheinbar ausweglose Situation. Wir sehen den Ausweg nicht. Das haben wir alle schon mal erlebt. Warum bin ich gerade in diese Situation geraten? Anscheinend ohne Ausweg. Vielleicht war das gesundheitliche Probleme, eine schwere Krankheit oder manchmal unheilbar sogar. Vielleicht sind es auch finanzielle Probleme. Geld ist alle, Konto ist leer, die Firma ist pleite. Oder kurz davor. Vielleicht sind das auch berufliche Probleme, auf Arbeit, von oben und unten angeklagt, gemobbt, kritisiert oder eben arbeitslos. Vielleicht ist das der Verlust von einem Verwandten, von einem lieben Verwandten oder Kinderlosigkeit oder Eheprobleme mit dem Ehepartner. Warum klappt das nicht? Warum reden wir nicht miteinander? Warum verstehen wir uns nicht und nicht mehr? Warum betrifft es mich jetzt gerade? keine Antwort und keine Lösung. In der Situation vom Volk Israel kommt die Antwort relativ schnell. Das lesen wir weiter in den Versen 13 bis 14. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Wir bekommen nicht immer sofort eine Erklärung. Schön wäre es manchmal, würden wir uns das wünschen. Mose aber wusste auch selber nicht, wie Gott das Volk retten würde. Aber er vertraute auf Gott. Dadurch konnte er zuerst das Volk trösten und beruhigen. Er sagte: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen, aber ihr werdet still sein. Manchmal brauchen wir erinnert zu werden, dass Gott uns nicht vergessen hat. Und Gott ist auch mit uns. Auch wenn wir vielleicht das meinen, aber dass wir das gar nicht sehen, dass wir Gott nicht sehen. Ja? Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Im Januar hatte der Stefan Waag über Kolosser 1, Vers 9 bis 11 gepredigt. Und darum ging es um die Erkenntnis des Willens Gottes, dass wir seinen Willen erkennen. Für manche Situationen ist auch eben wichtig, dass man auch seinen Willen erkennt. Das ist mein erster Punkt. Merke Nummer 1, in scheinbar ausweglose Situation. Denkt daran, Gott ist glaubenswürdig. Vertrauenswürdig. Erkenne seinen Willen und vertraue auf ihn. Erinnere dich daran, dass er dich sieht und deine Situation kennt, so wie den Ausweg schon hat. Was auch nicht heißt, dass man da bleiben muss, ohne etwas zu unternehmen. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit, ich muss mich trotzdem bewerben, um eine Arbeit zu finden. Aber es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass wir ihm vertrauen können. In den folgenden Versen gibt dann Gott dann Mose seinen Plan und rettet die Israeliten. Dann kann Israel zurückschauen und für sein großes Werk loben und danken. Das sehen wir in Kapitel 15. Der zweite Punkt. Der erste Punkt war eine scheinbar ausweglose Situation. Der zweite ist eine harte Situation. Geht immer um das Volk Israel. Nach 40 Jahren in der Wüste, 40 Jahre später, darf Mose nicht ins versprochene Land. Warum? Weil er Gott gegenüber ungehorsam gewesen ist. Das Volk Israel hatte nach Wasser gejammert. Und Gott hatte zu Mose gesagt, das lesen wir in 4. Mose 20, Vers 8, nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben. Was Mose getan hat, das lesen wir nicht direkt in 4. Mose, sondern in 5. Mose. Steht in 5. Mose, Kapitel 3, Vers 10 bis 11. Mose sagte zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen! Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh.
Aus Wut hatte Mose nicht zu dem Felsen geredet, sondern ihn zweimal geschlagen. Und dadurch hatte er Gott nicht gehorcht. Die Antwort Gottes lässt nicht auf sich warten. Im Vers 12, direkt danach steht, da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mich nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Die Folge war klar und dennoch sehr schwer zu akzeptieren. Schon so viel geleistet, so lange dieses Volk geführt und wegen dieser eine Tat lässt du mich nicht ans Ziel kommen? Manchmal ist es schwer, Gott zu verstehen und seine Antwort anzunehmen. Mose hat versucht, Gottes Entschluss zu ändern. Lesen wir in 5. Mose 3, Vers 23 bis 27. Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt. Dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen, also wegen des Volkes Israels, über mich entzürnt und hörte nicht auf mich. Der Herr sprach zu mir, lass es genug sein. Rede mir nicht mehr wieder von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen. Denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Gottes Entschluss war gefallen und es gab nichts mehr zu ändern. Man kann und man darf Gott fragen, warum es so ist, warum er so entschieden hat. Seine Antwort muss man aber akzeptieren und annehmen, auch wenn sie schwer fällt. Johannes Nitsch hat ein Musical geschrieben mit dem Namen Hoffnungsland, was diese Geschichte vom Ausgang von Israel, vom Volk Israel aus Ägypten erzählt. Und darin gibt es ein Lied, hat ein Lied komponiert, in dem Mose in diese Situation steckt und fragt Gott, warum? Warum darf ich nicht rüberziehen mit dem Volk? Ja, Mose kannte den Grund, aber er war trotzdem nicht einverstanden mit Gott und wollte seinen Entschluss nicht akzeptieren, was er aber tun musste. Das Lied wollen wir jetzt hören, wenn es klappt. Mal sehen. Klappt nicht. So ist das. Die Situation kennen wir aber. Und das ist dann mein Merken Nummer zwei, mein zweiter Punkt. Wenn Gottes Antwort dir hart erscheint, erinnere dich, Gott ist gerecht. Gottes Antwort und Entscheidung muss man akzeptieren und annehmen. Passt oder passt nicht? Gut. Nehmen wir die dritte Situation. Eine grundlegende Situation. Es gibt Fragen, die man als grundlegend bezeichnen kann. Prophet Jeremia hat so eine Frage gestellt. Und das lesen wir in Jeremia 12, Vers 1. Ich kann dir einfach lesen. Ich habe drei Beispiele genommen. Jeremia 12, Vers 1 steht, warum ist der Weg der Gottlosen erfolgreich? Warum haben Ruhe alle, die Treulosigkeit üben? Anders gesagt, warum gelingt es denen, die ohne Gott leben und mehr nicht? Ja, man hat manchmal das Gefühl, die ohne Gott leben, es gelingt ihnen einfach und mir nicht. Das ist vielleicht so eine Frage. Oder eine andere hat Hiob gefragt, im Vers, also Kapitel 21, Vers 7, warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen gern noch zu an Macht? Ja, das sind solche Situationen, wo man denkt, Gott, warum, ich verstehe jetzt nicht, warum, wenn man ohne dich lebt, geht es besser. Habakuk klagt auch am Anfang seines Buches, im Kapitel 1. Da lesen wir nur die Versen 2 und 3. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir? Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht? Lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verbrechen zu, Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Ja, auch so eine Frage. Warum lässt Gott das zu? Wir dürfen Gott diese Frage stellen und ihm unseren Zustand und Unverständnis mitteilen. Flugzeugabstürze, Attentate und die vielen Gräueltaten, von denen wir ständig in den Medien sehen und hören. Naturkatastrophen, bei denen immer wieder viele Menschen ums Leben kommen. Für solche Situationen hat Jesus eine kleine Antwort gegeben. Das wollen wir auch lesen im Lukas 13. Lukas 13, die Versen 1 bis 5. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also hier gibt uns Jesus einen Teil von der Antwort. Und er gibt uns einen Teil von der Antwort, dass wenn es solche Katastrophen gibt, die Leute, die dort umkommen, sind nicht Schuldner als andere. Ja? Aber er ruft uns auf und sagt, tut Buße. Und wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und das ist der dritte Punkt. Es gibt halt grundlegende Fragen. Erinnere dich, Gott ist souverän. Er hat die Antwort auf alle Fragen, auch wenn wir nicht alles verstehen und für alles Antworten haben. Dennoch findet man viele Antworten in der Bibel. Es lohnt sich, sie zu lesen und zu studieren. Und man darf auch Gott gegenüber offen sein und ihm unsere Fragen stellen. Ja, also der erste Punkt war, Gott ist vertrauenswürdig. Der zweite, Gott ist gerecht. Und jetzt ist Gott auch souverän. Das Lied klappt jetzt. Wollen wir das trotzdem noch hören, am Ende vom dritten Punkt. Ja, also Gott ist gerecht. Und mal sehen, ob wir trotzdem das Lied hinkriegen. Das ist ja auch ein schönes Lied.
Warum ist meine Zeit schon vorbei? Noch gibt so viel zu tun, ich könnte so viel noch tun. Warum ist meine Zeit schon vorbei? Warum ist was zu tun war getan? Warum darf ich nicht mit? Ich ging so gerne mit. Warum ist was zu tun war getan? Ich hasse die Arbeit. Abenddämmerung, gib nur einen Tag Verlängerung. Warum bleib ich alleine zurück? Du hast mich doch gewollt, als ich selbst nicht gewollt. Warum bleib ich alleine zurück? Warum? Warum wir sind so kurz vor dem Ziel? Ich hab so lang gekämpft, für diesen Tag gekämpft. Warum wir sind so kurz vor dem Ziel? Ich weiß ja, nun führt ein anderer. Vergib deinem alten Wanderer. Warum ist meine Zeit schon vorbei? Es verging wie im Flug, 40 Jahre wie im Flug. Warum ist meine Zeit schon vorbei?
Manchmal möchten wir auch so schreien, warum? Der vierte Punkt ist eine notwendige Situation, der letzte Punkt. Es gibt eine Situation, die notwendig gewesen ist in der Bibel. Das ist vielleicht auch die wichtigste Warum-Frage der Bibel, die bekannteste. Da hat Jesus am Kreuz gefragt, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Das ist auch so eine Warum-Frage. Er hat dabei den Psalm 22 zitiert, wo es steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Und in Vers 4 lesen wir, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Jesus war eins mit Gott. Er kannte also schon die Antwort. Und er wusste, dass sein Vater heilig war, dass Gott heilig ist. Gott konnte nicht die Sünde sehen, die Jesus tragen musste. Aber er musste sich für eine Zeit lang von seinem geliebten Sohn trennen. Das hat der Herr Jesus für uns ertragen müssen. Ist nicht nur einfach für uns gestorben, sondern hat auch diese Trennung von Gott erduldet, was man vielleicht auch als schlimmer bezeichnen kann. Das hat er erduldet, damit wir keine ewige Trennung von Gott erleben müssen. Durch sein Werk am Kreuz dürfen wir ewig mit Gott sein. Was für eine Gnade. Um ewig mit Gott sein zu dürfen, gibt es aber nur eine Bedingung. Jesus seine Sünde zu bekennen und ihn als seinen Herrn und Retter in seinem Leben zu akzeptieren. Glaubst du das? Und wenn nicht, warum? Und wenn du ihn schon lange in deinem Herzen angenommen hast, warum? Sei nicht wie eine von den törichten Jungfrauen, von denen wir am Anfang gesprochen hatten. Wenn du dich zu spät entscheidest, wirst du auch fragen, warum? Warum hast du mich nicht mit dir genommen? Leider wird das aber zu spät sein. Entscheide dich jetzt. Und das ist der vierte Punkt. Wenn du eine Beziehung zu Gott suchst, erinnere dich, Gott ist heilig. Du kannst mit deinen Sünden keine Gemeinschaft mit ihm haben und nicht errettet werden. Aber Gott hat dir einen Ausweg gegeben. Den Vers wollen wir noch gemeinsam lesen in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, so hat Gott dich geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Ausweg ist Jesus. Durch Jesus kann man diese Beziehung zu Gott haben. Wir wollen noch zusammenfassen. Der erste Punkt, hatten wir eine scheinbar ausweglose Situation gesehen. Eine Situation, wo man keinen Ausweg sieht und wo man, ja, wo es unausweg ist. Denk daran, Gott ist vertrauenswürdig. Vertrau auf Gott. Und dann wird er dir auch helfen. Merke Nummer zwei, die zweite Situation, wenn Gottes Antwort dir hart erscheint, erinnere dich, Gott ist gerecht. Die dritte, für die grundlegende Fragen, Gott ist souverän. Und der vierte Punkt, wenn du eine Beziehung zu Gott suchst, erinnere dich, Gott ist heilig. Vielleicht hat dich etwas berührt und wenn du auch eine Warum-Frage erlebt hast, so ein Warum-Erlebnis hattest, dann komm nach vorne und erzähl es, was dich bewegt hat. Es wäre auch schön, dass wir uns ein bisschen austauschen können, wenn ein, zwei Leute auch sowas erlebt haben, wo sie auch eine Warum-Situation so hatten und vielleicht eine Antwort Gottes dann erlebt haben, gehört haben, wie sie damit umgegangen sind. Oder ob es vielleicht auch keine Antwort gab. Kommt dir auch vor. Oder vielleicht, warum hast du dich für Jesus entschieden? Das wäre ja auch eine gute Warum-Frage. Wir wollen es so machen, dass wenn jemand was auf dem Herzen hat, kann direkt jetzt kommen. Sonst werden wir dann ein Lied singen und nach dem Lied gibt es noch ein bisschen Zeit. Und dann werden wir noch ein Gebet sprechen und dann machen wir dann weiter.
Es war vor einiger Zeit, dass Gott mich in eine Warum-Situation geführt hat. Und es fing an in einer Anbetungszeit in der Gemeinde, dass ich vor meinem inneren Auge ein Bild hatte von einem Leuchtturm auf einem Felsen, links und rechts so dieses Meer dagegen schäumte. Und es war für mich in der Situation sehr eindrucksvoll, dass ich mein Tagebuch geschrieben habe und das beiseite gelegt habe und nicht mehr daran gedacht habe. Und es kam mir wieder in Erinnerung, dass ich zum Geburtstag meine Schwiegermutter mir eine Karte geschrieben hat mit einem Leuchtturm. Ich dachte, nanu, komisch. Habe sie gefragt, was sie dabei gedacht hat. Fand sie einfach schön. Und es ging weiter. Ich war in Bern, gehe über den Markt und sehe im Geschäft einen Leuchtturm. Genauso wie in diesem Bild, in dieser Anbetungszeit. Und ich frage mich, Gott, warum sehe ich dauernd diese Leuchttürme, was soll das? Im Gebirge, in der Schweiz, ein Leuchtturm. Und es ging weiter, ich habe Briefe bekommen, mit Briefmarken drauf. Rot-weißer Leuchtturm. Und ich dachte, Gott, was soll das? Was willst du mir sagen? Und es ging weiter, ich gehe in Speyer durch die Stadt, an der Hauswand, im Briefkasten, mit einem Leuchtturm drauf. Genau wie ich es gesehen habe. Links der Leuchtturm, rechts das Meer. Und irgendwie wurde ich innerlich sensibel gemacht. Irgendwas steht bevor. Irgendwas verändert sich. Irgendwas. Es kommen irgendwie stürmische Zeiten auf uns zu. Und ich bin von Arbeit nach Hause gefahren. Fährt vor mir ein kleines Transporter. Links der Leuchtturm, rechts das schäumende Meer. Und so hat Gott mich durch diese Zeichen darauf vorbereitet, dass schwere Zeiten auf uns zukommen als Familie. Und das dauerte nicht lange, dass dann sich der Gesundheitszustand von meiner Schwiegermutter rapide verändert hat, dass Christina dann ein halbes Jahr lang hier war, wir getrennt waren. Und ich habe gemerkt, Gott ist gut. Er redet heute noch, wenn es durch einen simplen Leuchtturm ist, den er einen immer wieder über den Weg laufen lässt, dass wir sensibel werden innerlich und fragen Gott, was ist hier los, was passiert gerade? Gott ist gut.
Ihr Lieben, ich bin in einer großen Familie. In der Stadthalle würde ich nicht reden, da hätte ich Angst. Aber ihr seid meine Geschwister, ihr seid Vater und Mutter und Schwestern. Ich will euch ganz kurz aus meinem Leben erzählen. 1974 hatte ich zwei Jungs, schon 4 und 5 Jahre, habe ich eine Verhärtung an der Brust bekommen. Es ging über Wochen, bin immer zum Arzt gegangen, Salbe hat alles nicht geholfen. Und da hat die Ärztin gesagt, es wird nicht anders, ich muss sie ins Krankenhaus überweisen zur Kontrolle. Und da war im Gottesdienst nochmal an einem Donnerstagabend, war eine Bibelstunde, wer Anliegen hat zum Gebet, da vorkommen. Und da bin ich vor. Ich dachte, Herr, ich muss dir das jetzt bringen. Es beschäftigt mich so sehr, es sind ja so viele Krankheiten, die einem durch den Kopf gehen. Und da hat der Bruder mit mir gebetet und da war ich einfach froh. Jedenfalls hatte ich dann den Termin, 14 Tage später beim Arzt. Da kommt sie rein, sitzen sie alle in der Runde und alle haben sie negativ. Sie haben alle negative Berichte. Die eine Frau sagte zu mir, wie viele Kinder haben sie denn? Ich sagte, 2. Oh, die werden bald alleine sein. Das sind schon Nachrichten, wo man dann traurig ist. Jedenfalls bin ich zum Arzt rein, er wollte die ganze Litanei, hat mich untersucht und hat gesagt, sie werden dann Bescheid bekommen. Und da habe ich gesessen in großer Unruhe. Und die Schwester sagt immer, Sie können gehen, so und so, wo fertig war. Und bei mir rief sie dann raus, also Frau Drölsch, Sie können gehen und bei Ihnen ist alles in Ordnung. Ihr Lieben, ich bin aus dem Kirchwald-Krankenhaus raus. Ich habe geweint, weil ich über Wochen und Monate, ich erzähle das jetzt in Kurzform, was ich aber seelisch durchgemacht habe. Und der Herr hat mich angerührt. Es war nichts mehr zu finden. Der Arzt hat dann auch gesagt, es steht zwar alles hier, aber ich finde bei Ihnen nichts. Und das, ich bin dort so glücklich raus und weiß heute, also der Herr hat Macht. Der Herr kann, der kann heilen, der kann helfen. Und davon bin ich so überzeugt. Und, aber jetzt kommt, weil es um die Warum-Frage ging, am 16.12.2008 habe ich vom Arzt die Nachricht erfahren, dass ich Parkinson habe. Und da habe ich gesagt, Herr, du hast mir geholfen, du wirst mir weiterhelfen. Und wenn ich das jetzt tragen muss, meine Krankheit, mit im Warum, dann muss ich es tragen, aber ich weiß, der Herr kann. Ich habe es an meinem Körper erfahren und das möchte ich euch ganz bewusst sagen. Der Herr ist groß und mächtig, auch wenn ich meine Krankheit jetzt tragen muss. Und es ist manchmal schwer, es geht unten durch. Aber ich habe ihn erfahren und habe heute trotzdem die Warum-Frage, aber der Herr hat dem Wort gesagt, ihr werdet das Herr nacherfahren.
Ja, ich bin wieder da aus der Ukraine. Und da gibt es auch immer viel Warum. Anfang Januar, erstmal die Schwestern und die Brüder in meiner Gemeinde, sind mehr Schwestern, die sagen immer, du bist ein bisschen mehr hier, wir wollen dich als Pastor und so. Ich sage, nee, ich kann noch nicht so richtig die Sprache, die Grammatik klappt noch nicht so und alles. Sagen sie immer wieder. Und dann im Januar rief mich der Pastor an, der kommt immer einmal die Woche aus Kremenchuk mit dem Bus und Geschwistern. Die machen immer bei uns Gottesdienst und ruft an, wir wollen bei euch jetzt Weihnachten machen und wie sieht's aus, alles vorbereitet. Sage ich, ja, kommt, seid herzlich willkommen alle. Den Sonntag fahre ich los mit meinem Bus, hole aus anderen Dörfern da, die Olga mit ihren Kindern und andere ab. Kriege ich einen Anruf, rufe die alle aus meiner Gemeinde an und sage, du musst schnell dorthin fahren, auf die Straße, auf die bestimmte Straße dort, wo es sind so hohe Berge. Hat es einen Unfall gegeben mit unserem Bus aus Kremenchuk. Da fahre ich hin und da sehe ich den Bus auf dem Dach liegen, dann neben der Straße. Und aber von den Geschwistern, da waren 7 Geschwister an Bord, und 2 Kinder, ist keinem was passiert. Bloß im Opa hatte so eine kleine Wunde, ein bisschen Blut, nichts weiter passiert. Und da frage ich ihn, was ist denn passiert hier? Und da sagt der Fahrer, der Pastor, nur ich bin ganz langsam, im ersten Gang, ganz, ganz langsam hier runtergefahren, war ein bisschen glatt und so weiter. Und plötzlich dreht sich der Bus, rutscht weiter, bleibt mit den Rädern hängen und überschlägt sich und hat es nicht verstanden. In dem Moment wusste ich innerlich, was jetzt ist. Haben wir noch gewartet auf den Abschleppwagen, den zurückgeschafft und dann sind wir dann ins Dorf gefahren. Und abends dann, weil der Bus war ja dann weg mit dem Abschleppwagen, schon in der Werkstatt, musste ich dann im Dunkeln, Schnee und schlechte Straße, die Geschwister nach Kremenchuk zurückbringen, das sind 50 Kilometer. Und da fahre ich, die Straßen sind dort immer schlecht in der Ukraine und es gibt auch viele Löcher und passiert im Grunde nie was. Wenn, da fährt man mal richtig doll in ein Loch rein, passiert aber nie was und den einen Tag fahren wir abends, eine richtig tolle Bodenwelle, knallt, neben mir sitzt der Opa, der die Wunde hat am Kopf und da gehen die 2 Airbags auf. Dachte ich, was ist das? Und die Wochen und Monate darauf hat sich der Pastor immer wieder gefragt und da fragt uns auch mal, was ist das für ein Zeichen und so. Und ich habe es auch verstanden. Dann kam die Krise, ich war in Russland zu meiner Hochzeit. spreche ich später noch was davon. Und ich fuhr hin, da war der Benzinpreis 17 Euro, ich kam zurück, war er bei 28, da war so die Krise. Und in Kremenchuk hatten die einen neuen Bus besorgt für die Fahrten immer von den Pastoren und zum Abholen von Lehrern und von Studenten, dort ist auch ein Bibelcollege. Und die haben ausgemacht oder haben sich so verständigt, wir haben kein Geld, die Benzinpreise sind jetzt so hoch, geht nicht, und der Pastor kommt nur noch einmal im Monat nach Nikolst in unser Dorf. Und er rief mich an, halt, das ist jetzt deine Aufgabe, du musst jetzt dort machen. Und da haben wir verstanden, das warum. Warum ist das passiert? Der erste Unfall und der zweite kleine Unfall mit den Airbags, dass er sich jetzt nur einmal kommen kann, sich anderen Sachen zuwenden kann, um viel zu tun dort. Und dass es mehr jetzt meine Aufgabe ist. Und ich habe mich gefreut, heute war der Bruder da mit der Predigt. Ich habe irgendwie verstanden, er kommt aus Frankreich. Schweiz. Aber die erste Sprache ist nicht Deutsch, ist Französisch, oder? Ja, und habe mich gefreut und mir gedacht, also so gut wie er Deutsch kann, möchte ich Russisch können. Und jetzt habe ich halt geheiratet und ich hoffe dann, dass meine Frau mir gut Russisch beibringt, dass ich dort in der Gemeinde und in den Gemeinden und im College und überall auch gut Gottes Wort verbreiten kann. Und ja, das war mein Warum.